Polish Radio External Service.
Mówi Warszawa, mówi Polskie Radio. Herzlich willkommen am Freitag, sagt Ihnen Joachim Ciecierski. Polen feiert Anfang Mai gleich drei wichtige Tage hintereinander. Den Tag der Arbeit, den Tag der Flagge und den Verfassungstag. Viele Menschen nutzen die für ein verlängertes Maiwochenende. Der 1. Mai ist auch in Polen ein gesetzlicher Feiertag. Der Tag der Arbeit erinnert an die Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts und wurde bereits 1890 erstmals begangen. In der Zeit der Volksrepublik war er vor allem durch große, staatlich organisierte Paraden geprägt. Am 2. Mai folgt der Tag der Flagge. Dieser wurde erst 2004 eingeführt. Im Mittelpunkt stehen die weiß-roten Nationalfarben. Vielerorts werden an diesem Tag polnische Flaggen gehisst. Der Höhepunkt ist der 3. Mai. Einer der wichtigsten Nationalfeiertage des Landes. Gefeiert wird die Verfassung vom 3. Mai 1791, die erste moderne Verfassung Europas und die zweite weltweit nach der amerikanischen. Drei Tage, die Geschichte, Identität und Tradition in Polen miteinander verbinden. Für uns ist das ein guter Anlass, heute mit einer neuen Sendereihe zu starten. Stellen Sie sich das Warschau des 19. Jahrhunderts vor. Ein Land ohne Staat, eine Stadt unter russischer Herrschaft und ein Kind, das hier aufwächst. Mit unserer neuen Sendereihe gehen wir einer Frage nach. Wer war Fryderyk Chopin, bevor er zur Legende wurde? Und was ist von ihm geblieben? Wir erzählen diese Geschichte durch Orte in Warschau, gemeinsam mit Dr. Alexander Laskowski vom Chopin-Institut. Wir beginnen im Sächsischen Garten, ein Ort, der unscheinbar wirkt und doch viel erzählt. Hier verbringt der junge Fryderyk Chopin Zeit mit seiner Familie, mit Freunden. Hier erlebt er Natur und Alltag. Es ist Chopin als Kind, noch fern von der Legende. Kamila Lutosteinska nimmt sie mit auf eine akustische Reise durch Warschau.
Warschau, Anfang des 19. Jahrhunderts. Polen existiert nicht auf der politischen Landkarte Europas. Nach den Teilungen steht Warschau unter russischer Herrschaft. Fryderyk Chopin wird 1810 in Żelazowa Wola geboren, wächst aber in Warschau auf. Wir sind im Sächsischen Garten, ein Ort der Spaziergänge und vielleicht einer der ersten Räume, in denen Chopin die Stadt bewusst wahrnimmt. Wie sah die Welt aus, in die er hineingeboren wird? Und welche Rolle spielt seine Familie? Darüber spreche ich mit Dr. Alexander Laskowski vom Chopin-Institut. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Laskowski, in welcher politischen und gesellschaftlichen Realität wächst Chopin in Warschau auf?
So, Warschau befand sich während Fryderyk Chopins Lebenszeit eigentlich von 1810 bis 1830, so bis zu seiner Abreise, in einer politisch komplexen Lage. Die Stadt gehörte zum Königreich Polen, das mit dem Russischen Reich verbunden war. Es war eine Zeit tiefgreifender Veränderungen, kultureller Blüte und zunehmender Spannungen, die schließlich kurz nach Chopins Abreise zum Ausbruch des Novemberaufstands führten.
Was ist das für ein Elternhaus, das Elternhaus von Fryderyk Chopin, das Elternhaus, in dem Chopin in Warschau aufwächst? Und welche Rolle spielt sein Vater?
Das war eine glückliche Ehepaar, das muss man zuerst sagen. Eine Polin, die Justyna Krzyżanowska hieß, und Nikola, oder auf Polnisch Mikołaj Chopin, der Vater. Der Vater war eigentlich ein Franzose und wurde 1771 in Marionville in Lothringen geboren. Und im Alter von 16 Jahren, circa um 1787, kam er nach Polen, wo er sein gesamtes Erwachsenenleben verbrachte und das er als seine Heimat betrachtete. Beruflich war Nikola Französischlehrer und Hauslehrer. Er unterrichtete in Adelsfamilien, zum Beispiel in Żelazowa Wola bei den Grafen Skarbek, wo er seine künftige Ehefrau Justyna kennengelernt hatte.
Also wir können zu dem Schluss kommen, dass Chopin eine glückliche Kindheit hatte.
Eine sehr glückliche Kindheit, weil die Eltern liebten sie sehr. Die hatten 4 Kinder, Frédéric François auf Französisch und 3 Töchter. Man sagt heute, dass sie eigentlich eine gutbürgerliche Familie waren. Die hatten ganz viel Geld, um das Leben zu genießen, um Musik zu studieren und auch in den besten Milieu von Warschau gesellschaftliche Kontakte zu haben. Und der Vater als Pädagoge kümmerte sich sehr für Chopins Entwicklung, aber auch sah sofort, dass sein Kind ein Genie war.
Wissen wir, ob Frédéric Chopin mit seinem Vater Französisch zu Hause gesprochen hat? Wissen wir das?
Ja, genau, das war eine Selbstverständlichkeit. Zuerst war der Vater ein Franzose und dann im 18. Jahrhundert war Französisch eigentlich die paneuropäische Sprache damals. Es war nicht so selbstverständlich wie heute, dass man Englisch sprach. Eigentlich in Polen, das wäre zuerst Französisch, selbstverständlich in einer adeligen Familie, aber in eine gut bürgerliche Familie auch. Und dann Deutsch und Russisch. Und dann Latein und Griechisch, selbstverständlich. So, der Vater kümmerte sich sehr für die Entwicklung und Education seines Sohnes und deswegen sprach man Französisch zu Hause, auch mit den Kollegen von Frédéric. Aber auch Polnisch, der Vater sprach sehr gut Polnisch.
In welchem sozialen und kulturellen Milieu bewegt sich die Familie Chopin? Sie haben das schon angesprochen.
Ja, nur ein bisschen. So, der gesellschaftliche Kreis der Familie Chopin in Warschau umfasste die intellektuelle, künstlerische und auch aristokratische Elite der damaligen Hauptstadt Polens. Das Haus von Mikołaj und Justyna Chopin, oder Chopin, die Aussprache in Polnisch klingt eigentlich so. In der Krakowskie-Przedmieście-Straße war ein offener Salon, der von den bedeutendsten Künstlern und Gelehrten der Zeit frequentiert wurde. So, es gab sehr viele Freunde, die gut gebildete, entweder Professoren oder Künstler waren. So, das war wirklich die Elite dieser Stadt.
Chopins Alltag als Kind in Warschau aus. Wissen wir das?
Wir wissen ganz viel darüber. So, Frédéric Chopins Alltag in Warschau bis 1830, so eine Abreise, war geprägt von zuerst intensiver kreativer Arbeit, Studien und dann gesellschaftlichen Anlässen und Spaziergängen. Der liebte wirklich spazieren gehen, auch hier im Saski-Garten. Als junger, brillanter Pianist und Komponist war Chopin Stammgast in der Warschauer Salons und sein Leben drehte sich um die angesehenen Orte im Stadtzentrum. So ein typischer Tag für Chopin wäre am Morgen Ausbildung und Komposition, dann am Vormittag Spaziergänge und Inspiration, könnte man sagen, und am Nachmittag gesellschaftliches Leben und auch Cafés. Da gab es sehr viele Cafés hier in Warschau und eigentlich der kleine Chopin liebte heiße Schokolade.
Welche Rolle spielen Orte in der Stadt, wie etwa der Saski-Garten, der Sächsische Garten, in dem wir uns hier befinden? Welche Rolle spielten sie in dem Leben des jungen Chopins?
Eigentlich.
Oder des kleinen Chopins vielleicht?
Das ist besser so zu sagen, weil als der kleine Chopin, 6-monatige Chopin, mit seiner Familie selbstverständlich aus Jelazowa Wola, so seine Geburtsort, nach Warschau umsiedelte, das erste Wohnsitz war im Sächsischen Palast, der wurde während des Zweiten Weltkriegs in die Luft gesprungen. So im September 1810 zog die Familie Chopin von Jelazowa Wola nach Warschau und bezog den rechten Flügel, so einen Anbau des sächsischen Palastes, dieser Grenze direkt an den sächsischen Garten, der für den jungen Friedrich zu einem natürlichen Hinterhof wurde. Einen so schönen Hinterhof, muss man dazu auch sagen.
Ja, man kann sich vorstellen, der war so schön gepflegt damals wie heute. Ja, wir genießen die schönen Blumen, die Tulpen, die viele Bäume. Wissen wir, ob der Garten so aussah wie heute?
Ja, wir wissen das genau und es war komplett anders. Zuerst, es gab einen Palast, aber auch die Blumen und die Bäume waren anders gepflegt. So, es war ein Garten auch aus dem 18. Jahrhundert, an die französische Mode angepasst. Heute würde ich sagen, es sieht ein bisschen englischer aus.
Es ist sehr angenehm, sich vorzustellen, dass hier der kleine Frédéric Chopin spielte, vielleicht mit seinen Freunden, mit seinen Eltern spazieren ging. Herr Laskowski, kann man sagen, dass solche Orte die Wahrnehmung des jungen Chopins von Klang und Atmosphäre geprägt haben?
Selbstverständlich, die direkte Umgebung im Kindheit sehr wichtig für die Entwicklung jeder Person ist. Und mit einem Genie, es ist viel stärker. So, diese große Liebe für die Natur und Schönheit. Diese Liebe finden wir in Chopins Musik und ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, dass man eigentlich hört ein bisschen von Warschau auch, von dem Saski Garden in Chopins große Klavierwerke.
Ja, das war meine nächste Frage. Welche Bedeutung behält Warschau später für Chopin, auch nach seiner Emigration nach Frankreich?
Selbstverständlich, es diente ihm als wichtiger Bezugspunkt, Quelle der Sehnsucht und künstlerischer Inspiration, obwohl der Komponist Polen 1830 verließ, um seine Karriere voranzutreiben. Er dachte, es war keine Emigration, eigentlich eine Grand Tour, wie man damals sagte. Aber nach dem Ausbruch des Novemberaufstands, seine Abreise zu einer dauerhaften Emigration und Warschau, zum Symbol seiner verlorenen Heimat wurde.
Er schrieb in seinen Briefen oft über seine Sehnsucht nach Warschau.
Er schrieb viel über seine Sehnsucht nach Warschau, nach seine Eltern, Schwester, Familie, Freunde, die Cafés hier in Warschau und eine glückliche Zeit, wo er im Kreis von Freunden als Kind sehr glücklich war.
Im Sächsischen Garten. Sie hörten die erste Folge unserer neuen Sendereihe über den genialen Pianisten. Musikalisch wird auch der zweite Teil unseres Programms sein, aber dazu mehr Kuba Kukla.
Flucht und Vertreibung aus Breslau machten den begabten Jungen mit 5 Jahren zum Vollwaisen. Im Flüchtlingslager verstummt das Kind und findet seine Sprache zurück durch die Musik. Sie sollte sein Leben werden. Als Pianist, als Kammermusiker und Dirigent eröffnete er den Menschen emotional und intellektuell fantastische Räume. Mit Persönlichkeiten wie George Sell, Herbert von Karajan, Dietrich Fischer, Dieskau entwickelt er ein ganz eigenes Bild vom Leben mit der Musik. Bedeutende Solisten lieben die Zusammenarbeit mit ihm, ebenso wie die Orchestermusiker. Er leitet als Chefdirigent die großen Orchester in Houston, in Hamburg, Paris, Philadelphia und Berlin. Da Christoph Eschenbach, der berühmte, der legendäre Dirigent, seit ungefähr 2 Jahren Chefdirigent des Philharmonischen Orchesters in Wrocław ist, habe ich die Gelegenheit genutzt, um sich mit dem Kapellmeister in Polen zu treffen und über das Buch zu sprechen.
Margrethe Zander hat es geschrieben und ich finde sehr, sehr gut geschrieben. Es war die Situation, dass ich irgendwie entscheiden musste, wer so ein Buch über mich schreibt. Da kam mir in den Sinn der Name von Margrethe Zander, die ich seit Jahrzehnten kenne und die sehr viele Interviews mit mir gemacht hat. Da dachte ich mir, die Dame wäre die Beste dafür und es kam auch so richtig.
Wie gesagt, Sie kennen Margrethe Zander seit vielen Jahren, ist beim Schreiben eines Buches, genauso wie beim Musikmachen, das Vertrauen eine wichtige Grundlage?
Natürlich, gerade wenn jemand über das eigene Leben schreiben soll und schreiben wird, diese Vertrauensbasis war völlig da. Natürlich, wir haben sehr viele Gespräche geführt darüber und über Einzelheiten in meinem Leben und über Vorkommnisse und Konzerte auch und Menschen, die ich getroffen habe und so weiter.
Das waren auch wunderbare Menschen und das waren unglaubliche Konzerte, darüber werden wir noch sprechen. Und inwieweit haben Sie an dem Buch selbst mitgewirkt? Waren es einzig und allein Gespräche oder haben Sie auch der Frau Zander auf die Hände geschaut?
Nein, habe ich nicht. Es waren Gespräche. Und natürlich hatte Frau Zander auch viele Fragen an mich und ich habe sie zu beantworten versucht. Und so ist es gekommen. Es ist eine Zusammenarbeit sozusagen.
Und haben Sie in den vielen, vielen Jahren Ihres Lebens auch irgendwelche autobiografische Notizen gemacht oder tagebuchartige Aufzeichnungen?
Das habe ich schon gemacht und ich habe einige auch verwendet dafür und ich habe auch einige Personen, die ich gut kannte, die mich gut kannten, involviert und dass auch deren Zutat zu dem Buch berücksichtigt werden konnte.
Sind Sie mit dem Endeffekt zufrieden?
Ja, bin sehr zufrieden damit und das bedeutet eigentlich sehr viel, weil man könnte auch sagen, naja, ich bin nicht so sehr zufrieden damit, aber das tue ich nicht. Ich bin wirklich zufrieden und finde es eine sehr gute Arbeit.
In dem Buch erinnern Sie unter anderem an einen Fragebogen, wo Sie zu verschiedenen Angelegenheiten befragt wurden. Da kommt zum Beispiel die Frage, was Sie bei Männern besonders schätzen, auf und was Sie bei Frauen besonders schätzen. Und Sie antworten, Schweigen. Das Schweigen. Wieso ist das so wichtig, das Schweigen?
Ich finde, für jeden Menschen ist Schweigen sehr wichtig, weil es ist eine Introspektion, die ich selber auch vornehme, jeden Tag eigentlich, die ich sehr schön finde, wenn es andere Menschen auch tun. Das merkt man nämlich sofort.
Meinen Sie, dass es zu viele Worte in der Welt gibt, dass die Menschen zu geschwätzig geworden sind?
Das stimmt.
Sie sagen in dem Buch, dass Sie auch im Grunde genommen keine Radiointerviews mögen. Stimmt das?
Ja, nun ja, es kommt darauf an, für wen ich die Interviews gebe. Mit Ihnen macht es mir Spaß.
Das freut mich sehr. Sie beschreiben in dem Buch Ihren einzigartigen musikalischen Lebensweg. Darüber haben wir schon mal detailliert gesprochen. Aber einige wichtige Stationen möchte ich noch mal erwähnen und einige Personen. Die zwei wichtigsten waren wohl George Sell und Herbert von Karajan?
Genau so ist es, ja. Ich habe sehr, sehr viel von beiden, da beide sehr verschiedene Ansichten hatten über Musik, habe ich sehr viel, viel gelernt von beiden Personen auf ihre Weise und kann jeden Tag darauf zurückgreifen, was ich gelernt habe dort.
Könnte man sagen, dass Ihre Art zu dirigieren, dass Ihre Art mit dem Orchester zusammenzuarbeiten eine Mischung von Sel und Karajan ist, das Akribische von Sel und das Farbige von Karajan?
Ja, beide waren eigentlich akribisch in ihrer Art. Und von beiden habe ich eben auch diese Genauigkeit gelernt, wie man eine Partitur liest, wie man eine Partitur vor das Orchester bringt und dann mit dem Orchester zusammen vor das Publikum. Darin waren beide hervorragend.
Aber ich würde sagen, Sel war doch eher ein Analytiker und Karajan konzentrierte sich auf die Klangfarben, oder?
Ja, so könnte man sagen, ja. Ja, Sel war sehr, sehr analytisch, sehr darauf bedacht, dass Partituren durchsichtig klangen. Er war sehr um Transparenz bemüht. Ich habe das immer wieder in seinen Proben erlebt und auch in der Arbeit mit ihm an zwei Klavieren, die sehr, sehr fruchtbar war. Ich habe sehr oft ihn besucht und er hat immer arrangiert für mich, Proben zu haben an zwei Flügeln, wo er zum Beispiel bei Instrumentalkonzerten die Orchesterpartie spielte, auswendig übrigens, und mir sehr, sehr vieles sagen konnte, zeigen konnte, bis runter zu Fingersätzen sogar.
War das nicht ein bisschen erstaunlich? Es waren Zeiten, wo es nicht so einfach war, an einen großen Dirigenten heranzukommen.
Ja, ich meine, ich hatte Freunde um mich herum, die diese großen Dirigenten kannten und die mir den Weg geebnet haben zu ihnen.
Sie haben das Vertrauen der beiden gewonnen?
Das habe ich wirklich, ja, ja. Ich habe das eben gemerkt, dass sie beide total offen waren für meine Fragen. Und so hat sich manifestiert diese Verbundenheit und diese Vertrauenswürdigkeit.
Zwei große Meister. Dann haben Sie jahrelang mit Justus Franz gespielt, ein weltberühmtes Klavierduo gebildet. Wie verschmelzt man zwei Instrumente zu einem? Wie funktioniert das?
Ja, das ist nicht das Einfachste. Gerade bei Klavieren nicht, weil es ist so, es fehlt die gesangliche Art der Violine und es fehlt die gesangliche Art der Blasinstrumente. Wenn man das irgendwie imitieren kann auf den Klavieren, dann kommt man sehr, sehr gut zusammen.
Mit den Fingern zu singen, pflegte Chopin zu sagen, ist das der richtige Weg?
Das ist der richtige, das ist genau der richtige Weg, ja. Und wer hat es schöner gekonnt als Chopin, den wir natürlich nie gehört haben. Aber schauen Sie sich die Werke von Chopin an, die Nocturnen zum Beispiel. Das sind wirklich Arien schönster Art.
Apropos Gesang, Sie haben auch mit fantastischen Sängern als Pianist zusammengearbeitet. Nennen wir zum Beispiel Dietrich Fischer, Dieskau. Hat es Ihnen dann später bei Opernaufführungen geholfen?
Ja, sehr geholfen sogar. Fischer Dieskau und auch andere Sänger waren sehr darauf bedacht, dass der Text verständlich war. Und der Text auch in Opern, dass man nicht nur eine Ansammlung von Melodien hörte, die möglichst oft vom Orchester verdeckt werden können. Nein, es kam sehr auf die Diktion drauf an. Und besonders beim Kunstlied bei Schubert, Schumann, Wolf.
Hat Fischer Dieskau auch die Partie des Klaviers hervorgehoben, ging er davon aus, dass es auch dort sehr viele Interpretationsmöglichkeiten für den Text selbst gibt.
Genau das habe ich bei ihm besonders gelernt, dass im Klavierpart sind sozusagen Texträtsel verborgen. Im Klavier habe ich oft gefunden Lösungen zu bestimmten enigmatischen Worten im Text.
War Ihnen das Klavierspielen irgendwie zu einsam?
So war es. Ich habe viel Kammermusik gemacht in meinen Studienjahren. Ich hatte immer irgendwelche Kammermusikzirkel um mich herum. Aber ich habe ja auch Geige gespielt und Bratsche. Und da habe ich oft in Quartetten gespielt und habe besonders die Bratschenpartie geliebt, weil das war das Zentrum des Quartettklanges. Die Baritonlage sozusagen, das fand ich sehr attraktiv.
Wenn es um die Kunst des Dirigierens geht, war Ludwigshafen eine wichtige Station, der Moment, ab dem Sie dann das symphonische Repertoire nach und nach aufgebaut haben?
Das war es. Und ich habe nach und nach eben das symphonische Repertoire gelernt dort. Und habe in nächtelang in Hotels gesessen und Partituren studiert, um dann parat zu sein am nächsten Morgen in der Probe dem Orchester klarzumachen, was ich in der Nacht gelesen hatte.
War das Dirigieren auch eine Möglichkeit, an das Repertoire heranzukommen, das Sie als Pianist nicht so oft spielen konnten? Ich meine jetzt Bruckner zum Beispiel oder Mahler.
Zum Beispiel, ja. Und zum Beispiel war mein erstes öffentliches Dirigat, kurz bevor ich nach Ludwigshafen ging, war eine Bruckner-Symphonie, weil ich liebte Bruckner, aber es gab keine Klaviermusik von Bruckner. Insofern brauchte ich das Orchester.
Muss ein Dirigent in gewisser Weise auch ein Psychologe sein?
Chirurg. Aha. Ja, also das könnte man so sehen, ja. Psychologe sollte er sein.
Weil Sie ja vor 100 Menschen auftreten, sagen wir, ja. Manchmal mehr, wenn Sie ein Orchester und Chor leiten, und Sie müssen mit diesen Menschen kommunizieren, so dass sie jede Version der Musik akzeptieren. Das ist nicht einfach, oder?
Nein, aber das bedeutet erstmal, dass man selber weiß, was in dieser Musik im Detail vor sich geht und welche Emotionen angesprochen werden in der Musik und wie man die Musik transparent macht.
Also nicht das eigene Ego, sondern das, was sich der Komponist wünschte und das, was er in den Noten vor 50 Jahren, 100 Jahren, 200 Jahren geschrieben hat.
So ist es ja, genauso. Es reicht aus eine Mischung aus eben all dem, was ich gerade erzählt habe. Und es kommt noch dazu, dass ich sehen muss und sehr früh gelernt habe an mir selber, andere Musiker im Orchester zum Beispiel zu schätzen, ihre Zugabe zu der Partitur zu wertschätzen, sie dann in meine Sicht einzubauen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Das rate ich auch immer allen jungen Dirigenten, die mich fragen, wie man dirigieren lehrt. Eine der Lektionen ist, den Musikern zuzuhören.
Damit sie auch das Gefühl haben, dass sie ein wichtiger Teil des Ganzen sind.
Absolut so, ja.
Und wie stehen Sie heute zu La Traviata? Das war, glaube ich, die erste Oper, die Sie geführt haben, oder?
Ja, das ist ein großartiges Stück. Ne? Ja.
Wie erinnern Sie sich an das Operndebüt? War es ein großer Unterschied im Vergleich zu symphonischen Musik oder halt eine logische Weiterentwicklung?
Ja, es war schon ein Unterschied, weil erstens mal habe ich den Text genau gelernt, obwohl diese Aufführung, ich muss sagen, leider war es in Deutsch, nicht in Italienisch. Es war in einer deutschen Stadt, in Darmstadt. Aber was mir unglaublich geholfen hat, war die Regie von Kurt Horres, hieß der Regisseur, und das wundervolle Bühnenbild von Marco Arturo Marelli. Das beides gab dem Stück die Farbe und den Gestus. Und Farbe und Gestus sind immer noch für mich in der Oper so wichtig.
Christoph Eschenbach, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Vor den Polen steht ein langes Wochenende bevor. Die Majówka, also das erste und längste Wochenende im Mai, gilt als inoffizieller Start in die Sommersaison. Da der 1. und der 3. Mai gesetzliche Feiertage sind, gönnen sich viele Menschen in dieser Zeit einen kurzen Urlaub. Die Polen reisen quer durch das Land oder genießen die ersten warmen Tage ganz entspannt, oft mit einer Grillwurst und einem kühlen Getränk. Und das wünsche ich Ihnen auch. Ein entspanntes Wochenende. Und wenn Sie Lust und Zeit haben, schalten Sie morgen wieder ein zu den Themen der Woche. Unser Gast ist dann der deutsche Botschafter in Warschau, Miguel Berger. Am Mikrofon war Joachim Ciecierski. Do usłyszenia. Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenja. Wir hören uns.